Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink.
Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr wieder die richtige Play-Taste in euren Podcast-Auswahlen getroffen habt und gefunden habt. Julius und ich haben uns mal wieder auf den Weg gemacht und haben David zu Hause gelassen. Es wird nicht weniger spannend. Wir sind in diesem Fall in Düsseldorf auf der Kö und sitzen in einem wirklich sehr schönen Konferenzraum und haben einen Gast mit am Tisch sitzen, der gleichzeitig auch Gastgeber ist. Und zwar sitzen wir in seiner Wirtschaftskanzlei und wir freuen uns erst einmal auf Ricardo Schmidt. Hallo.
Ja, ich freue mich auch. Habe ganz schnell die letzten Folgen gehört, um à jour zu sein. Riesling, Steilhang blieben mir da in erster Linie im Gedächtnis. Aber ich sage allen Usern und Followern, heute bitte Cappuccino statt Rotwein. Es wird intellektuell vielleicht ein bisschen härter als sonst.
Da hast du schon eine gute Einleitung gefunden. An dieser Stelle natürlich auch nochmal schön, dass du wieder mit dabei bist, Julius.
Ja,
es ist ja dein Podcast. Schön, dass du in deinem Podcast mit dabei bist.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und ja, freue mich auf eine unfassbar weitere spannende Folge. Wir haben ja gesagt, dass wir uns gewissen Themen dann auch mal detaillierter widmen wollen. Ricardo ist ein Freund von mir. Wir sprechen da natürlich seit Jahren über Themen, dann auch immer, die mal im juristischen Bereich sind. Und ich glaube, der ist ja wirklich auch Fan unseres Podcasts, hört viel rein, gibt mir natürlich auch immer Feedback. Und er hatte bei der Folge, in der wir auch natürlich über die Thematik Causa Behrens-Tillmann versus DVV gesprochen haben, hat er nur gesagt, eieiei, da muss ich ja teilweise bei den Begriffen die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Da sagte ich so, du hast doch vorher mit mir gesprochen. Da sage ich so, ja, haben wir, aber es ist tatsächlich jetzt für einen Nicht-Juristen auch ein schon hartes Thema, wenn man der Materie nicht firm ist. Und ich fand es aber dennoch einfach unfassbar spannend, weil es so eine große Tragweite hat und weil es auch ein Thema ist, was mich vielleicht in meiner aktiven Karriere schon ein wenig touchiert hat, begleitet hat. Also wo geht es um Abgrenzung, Nominierungshoheiten etc. Und jetzt natürlich aus journalistischer Sicht macht das Sinn, sich da einen absoluten Experten reinzuholen. Und Ricardo ist jetzt nicht nur ein sehr, sehr guter Jurist, das kann ich auch selber bezeugen, weil er mir da auch mal geholfen hat, sondern er ist auch einfach ein Beachvolleyball-Fan durch und durch. Ne? Ricardo, so wie viele Stunden bist du so in der Woche im Sand? Deutlich mehr als ich.
Also wenn ich sagen würde, dass ich jetzt noch im Sand bin, würde ich Ordnungswidrigkeiten zugeben. Das Gesundheitsamt der Stadt Düsseldorf hört sicherlich mit.
Also vor Corona.
Aber vor Corona im Sommer viermal die Woche 2 Stunden und im Winter 3-mal versuche ich reinzukommen. Das Ganze seit 13 Jahren ungefähr und mit wachsender Begeisterung. Und ich höre erst auf, wenn ich signifikant schlechter werde. Ich weiß nicht, ob ich noch im hohen Alter, was ich jetzt nicht verrate, besser werde. Aber wenn ich schlechter werde, dann ist irgendwann mal, gibt es ein schönes Abschlussturnier, kommt ihr alle. Und danach gibt es auch einen Riesling und dann ist dann mal Schluss.
Wobei du ja jetzt nicht von klein auf im Volleyballzirkus groß geworden bist, sondern
überhaupt nicht.
Späteinsteiger. Ne?
Ich war eigentlich Fußballer, habe auch in der Uni Fußballmannschaft in Freiburg gespielt und war danach auch hier in Gerichts- oder Justizmannschaften und so weiter und auch bei den alten Herren von Fortuna Düsseldorf und war dann sogar Funktioner in der Fußball-Bundesliga bei einem Verein. Und ja, das hat dann meine Entscheidung reifen lassen, mich vom Fußball zu verabschieden. Mehr kann ich an der Stelle nicht sagen, will ich auch nicht. Ich weiß, dass ihr glühende Anhänger seid. Und dann trat so eine gewisse Leere ein und dann habe ich auf Sylt bei einem traditionellen Beachvolleyball-Cup, allerdings 6 gegen 6 auf einem großen Feld, also Hallengröße, diese Sportart kennengelernt.
Kampen-Cup heißt der, ne?
Das ist der Kampen-Cup, das ist ein traditioneller Cup, der früher Westerland gegen Kampen hieß, aber da in Westerland eben deutlich mehr Menschen Urlaub machen und dadurch auch bessere Volleyballer da waren, hat immer Westerland gewonnen. Da haben die Kampener mal gesagt, nee, jetzt bleiben wir unter uns. Und unter uns bedeutet Berthold Beitz, Werner Höfer, Peter Bönisch, jetzt von Prominenten- und Wirtschafterseite bis hin zu Hauke Brag, Kjell Schneider, Börje Schneider, also wirklich gute Spieler, Jonathan Haufe. Und ich habe immer gesehen, wie die sich die Bälle, gerade jetzt die Letztgenannten, um die Ohren hauten, dann auch im 2-gegen-2-Modus Off-Turnier, dann nach dem Turnier oder vor dem Turnier, haben die dann gesagt, ah, nee, wir wollen nicht nur 6-gegen-6 spielen. Und habe gesagt, das musst du auch noch lernen. Und ja, dann wurde ich irgendwann 50 und meine Familie rätselte, was können wir dem alten Sack schenken, außer Rotwein oder Weißwein. Dann haben die mir ein Beachvolleyball-Camp geschenkt.
Damit haben sie also alles richtig gemacht.
In erster Linie meine Frau hat das größte Eigentor damit geschossen, weil ich fortan nämlich dann immer weg war. Aber das war wirklich ein gewisser Schalter in meinem Leben. Ich habe also bei Sarah Goller, heutige Sarah Niedrig und Laura Ludwig, natürlich mit der ersten Garde
gelernt.
Und bin dran geblieben, schlicht ergreifend. Habe bei Markus Diekmann dann in seiner Volleyballschule in Bonn weitergemacht. Und es macht mir Mordspaß, hat mein Leben ein Stück weit verändert. Und hinzufügen möchte ich, dass ich immer ein Typ war, der gesagt hat, du musst auch was zurückgeben. Wenn mir einer so einen entscheidenden Schritt im Leben verpasst, in die richtige Richtung, gibst du gern was zurück. Und dann habe ich mich ungefähr 2010 oder ab 2010 um die Spieler gekümmert, nämlich in meinem angestammten Beruf als Jurist und teilweise dann auch seit 2015 als Manager, wenn man das so sagen kann, als Mentor, als Promoter, als guter Geist im Hintergrund.
Da würde ich einmal ganz gerne einhaken, als guter Geist im Hintergrund. Und da reden wir jetzt ja auch nicht über irgendwelche Spieler, sondern welche Spielerinnen und Spieler konkret hast du promoted, vermarktet? Also man kann eigentlich sagen, du hast dafür gesorgt, dass das, was man dann zum Beispiel auf der deutschen Tour sieht, dass es auf den Oberschenkeln, auf den Höschen, vielleicht auch als Armbinde, dass es Sponsoren gibt, dass es Geldgeber gibt, die was aufwenden für die Teams, oder?
Ja, durchaus. Das waren also zuerst Holler Schröder. Mhm. Dann kam hinzu Schillerwein Tillmann. Die Katharina Schillerwein hat mich erkannt, entdeckt als guter Geist, der, ich war ja Quereinsteiger, bin auch kein professioneller Manager, habe dann natürlich auch die gesamte Vermarktung dann in die Hände meines Schwiegersohns legen müssen, aus berufsrechtlichen Gründen. Wir haben eine Firma gründen müssen, Ricardo Sportmarketing, deren Geschäftsführer ist. Ich habe das alles ihm übergeben und habe gesagt, so, hier sind Sportler, mach das mal bitte. Und dann war es eben Schillerwein Tillmann und dann kamen die Overlander Twins und aus Holler Schröder wurde dann Becker Schröder und aus Schillerwein Tillmann wurde dann erstmal Meersmann Tillmann und dann eben Tillmann Behrens und da nähern wir uns ja so langsam dem Thema. Und ich will aber nicht verhehlen, dass ich auch für andere Spieler immer als Jurist da war.
Für mich warst du das ein oder andere Mal auch sehr, sehr wichtig. Ja?
Genau, wenn Julius und ich darf ja als Anwalt dann keine Namen nennen, weil das waren dann Mandate. Julius gibt es ja selbst zu als Mandat, aber die anderen darf ich nicht nennen. Aber es waren schon einige Spieler. Ein bisschen Bindeglied war der damalige Sportdirektor Dr. Andreas Künkler, der gesagt hat, komm, da sitzt in Düsseldorf einer, der kann euch helfen bei dem und jenem Problem. Und ich war halt immer auf Spielerseite und habe auch eigentlich mit dem Verband eigentlich immer ein gutes Verhältnis gehabt. Nie konfrontativ, eigentlich auch immer den Verband mit erhobenem Zeigefinger zeigend, hier müsst ihr nachjustieren, da seid ihr möglicherweise auf dem falschen Weg.
Bevor wir gleich schon dann so richtig in die Thematik reingehen und auch von mir aus gerne weiter ins Plaudern geraten, auch was zum Beispiel ja ein Körperteil einer Beachvolleyballerin oder eines Beachvolleyballers auf der deutschen Tour wert sein kann, wollen wir auch noch mal ganz kurz, bevor wir die 10 Minuten...
Das ist eine interessante Formulierung, Fabi, was ein Körperteil wert sein kann.
In der Vermarktung. Möchte ich noch einmal ganz kurz, bevor wir die 10-Minuten-Marke knacken, noch einmal sagen, es geht natürlich vor allen Dingen um eine Auseinandersetzung, um eine juristische Auseinandersetzung, die in diesem Jahr auch so ein bisschen den Bereich Beachvolleyball verlassen hat, weil sie für großes Aufsehen gesorgt hat. Da ging es um die Diskriminierung oder um die Ungleichbehandlung Kim Behrens, Sinja Tillmann versus, also gegen den Deutschen Volleyballverband. Also Kim Behrens und Sinja Tillmann sind vor das Oberlandesgericht nach Frankfurt gezogen und haben sich juristisch widersetzt, weil sie sich ungleich behandelt gefühlt haben, weil sie eben nicht nominiert wurden, weil sie eben nicht den Kaderstatus bekommen haben und entsprechend auch an unterschiedlichen Turnieren nicht teilnehmen konnten. Da ging es um Antrittsgelder, um Preisgelder, die ihnen dann eben vermeintlich entgangen sind und haben in erster Instanz auch Recht bekommen. Und das war eine große Geschichte in der Beachvolleyball-Welt, hat aber eben auch die Beachvolleyball-Blase verlassen. Und das ist vor allen Dingen auch der Grund, weshalb wir mal gesagt haben, da schauen wir doch mal in Düsseldorf vorbei. Und bevor wir dann unsere Grenzen wieder erreichen, sowohl was das Vokabular als auch was den Hintergrund angeht, haben wir gesagt, so komm, schauen wir hier mal bei Ricardo vorbei, der uns da wahrscheinlich ein bisschen helfen kann. Du bist auch Manager-Promoter von Behrens Tillmann gewesen, ne?
Genau. Gut, das Team hat sich jetzt getrennt. Ich habe natürlich zunächst gezuckt bei eurer Einladung, kannst du was dazu sagen, aber es ist nicht mein Fall. Ich habe den beiden einen sehr guten Sportrechtler empfohlen, der das macht. Also ich persönlich kann hier in meiner Kanzlei kein Sportrecht anbieten. Das ist nun mal in einem etwas größeren Anwaltsbüro so, dass man die Rechtsgebiete ausklammert oder einbezieht, die man anbietet. Und ich habe mit Herrn Paul Lamberts, Dr. Paul Lamberts, einen Kollegen ausfindig gemacht, der dieses Thema schon mal beackert hatte, nämlich für die Katharina Molitor im Jahre 2016. Er hat leider damals verloren, hat sie nicht per einstweiliger Verfügung noch nach Brasilien, nach Rio gebracht, zu den Olympischen Spielen, weil dort ein Thema dann angesprochen war oder auch Thema des Rechtsstreits war, was in den Bereich des nicht nachprüfbaren Ermessens eines Sportverbandes fiel. Es ging einfach um einen Qualifikationszeitraum, den der Leichtathletikverband anders vom Zeitabschnitt gewählt hatte als das NOK. Und das durfte er in dem Fall. Aber in diesem Urteil wurden sozusagen die Weichen gestellt für diesen Prozess, über den wir heute reden wollen. Da ist schon sehr viel vorentschieden worden im Hinblick auf die angesprochene Rechtsmaterie, über die wir uns jetzt unterhalten. Ein großes Lob an dich, Fabi. Du hast schon sehr viele gute Begriffe, richtige Begriffe eben in den einleitenden Worten.
Siehst du, Fabi?
Diskriminierung.
Die Reise nach Düsseldorf hat sich gelohnt.
Ja. Diskriminierung ist ein Schlüsselwort in diesem Rechtsstreit. Es ist der Paragraph 19 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Ein Unternehmen mit Monopolstellung darf ein anderes Unternehmen nicht diskriminieren.
Und der DVV hat de facto eine Monopolstellung,
genau,
weil es einfach aus dem Verbandskonstrukt heraus dann
genau sich ergibt. Er hat das alleinige Melderecht, ja, so sehen es die Statuten vor, ist damit im Hinblick darauf Inhaber einer Monopolstellung und muss dann natürlich sehr, sehr vorsichtig sein. Das gilt für alle Sportverbände.
Das heißt, wir befinden uns im Kartellrecht.
Ja? Genau. Wir haben hier richtige Koryphäen des Kartellrechts im Hause, also die Wirtschaftsunternehmen vertreten. Und in der Wirtschaft ist es sehr schwer, eine Monopolstellung auszumachen. Es gibt ein regionales Monopol, es gibt ein Spartenmonopol, also Kraftbranche. Aber beim Sportverband ist es ganz einfach. Er darf als einziger für internationale Turniere melden, hat damit die Monopolstellung.
Genau. Und er hat das ja auch getan. Also ich denke mal, dass unsere Hörer in diesem Fall zumindest auch schon ein bisschen zu Hause sind. Es ist ja jetzt letztendlich auch ein jahresübergreifendes Thema gewesen. Wir müssen uns ja auch ein Stück weit zurückdenken. Die Nichtzulassung oder sechsmalige Abmeldung, je nachdem, wie man es jetzt eben dann eben definiert aus Sicht von Kim Behrens und Sinja Tillmann, das hat ja stattgefunden im Jahr 2019. Das war genau. Sicherlich zu Beginn der Olympia-Qualifikation. Du darfst gerne den Kopf schütteln, wenn ich zu weit aushole, aber ich finde es immer interessant, auch so die Begleitumstände ein bisschen dann neu darzustellen. Also es ist ein
und im Hinblick auf die WM natürlich auch noch, ne?
Auch das, ja. In so einer Saison ist ja klar, ist die Abmeldung, wir haben das ja gelesen, 6-mal ist sie erfolgt oder nicht Zulassung. Jetzt hat ja aber jedes Turnier an sich auch eine unterschiedliche Wertigkeit und eine unterschiedliche Auswirkung auf den weiteren Werdegang. Das mal nur so zur Seite gestellt. Aber es war ja eine Phase, in der der DVV ja auf verschiedenen Ebenen umstrukturiert hat. Also es gab diverse neue Trainer, es gab einen Stützpunkt in Hamburg. Grundsätzlich der Zentralisierungsgedanke des Verbandes hat mehr stattgefunden und es ist ja auch eine Umstrukturierung im Deutschen Volleyballverband, die stattgefunden hat. Und sagen wir mal so, der Verband war das erste Mal in der Situation, dass er sich dieser Machtposition, die er hatte, letztendlich dann auch, ja, wie soll man sagen, bedient hat. Weil ich muss immer sehen, ich bin ja in einer anderen Zeit groß geworden, wo ich die gleiche Sportart betrieben habe, aber in der Beachvolleyball-Teams eigentlich immer ein Thema Survival of the Fittest betrieben hat und die Beachvolleyballer im Verband auch so laufen gelassen wurden. Also es war immer klar, dass sich die besten Teams durchsetzen und die dann letztendlich nach Punktevergabe auch zu den Turnieren zugelassen werden. Das heißt, man ist irgendwann unten eingestiegen. Man kennt das als Beachvolleyballer, wenn man zu viele Teams hat und zu wenig Plätze oder zu wenig Courts, dann musst du dich eben ganz klar sportlich hocharbeiten. Das hat zu meiner Zeit ja immer noch über so eine sogenannte Country-Quota dann eben auch auf den Turnieren stattgefunden. Ich konnte dann hinfahren, musste hinten einsteigen und oftmals war das eben auch eine bittere Entwicklung, weil du dann bist quer über den Planeten geflogen und da hast ein Spiel gemacht gegen ein Team aus deinem eigenen Land.
Country-Quota müssen wir vielleicht noch einmal ganz kurz mitnehmen. Also bedeutet, dass nur so und so viele Teams für das Land starten dürfen.
Genau. Ja. So waren, sagen wir mal, die Strukturen, die ja dann letztendlich vom internationalen Verband vorgegeben werden, also die Strukturen, geht ja um internationale Turniere, wo letztendlich der Verband ja nur Meldungen vornimmt, ne? Und dort war es eben dann nicht das erste Mal, ich glaube, es gab vorher schon mal den einen oder anderen einzelnen Fall, in denen eben diese Machtposition ausgenutzt wurde oder kartellrechtlich vielleicht dann ausgenutzt wurde. Das einfach nur mal vorab als Orientierung. Was ich interessant fand in dieser Phase, war es eben so, für mich von außen betrachtet, dass zu dem Zeitpunkt die Teams sowohl punktetechnisch als auch leistungstechnisch nah beieinander lagen. Also es war jetzt ja so der Fall, dass bei diesen Abmeldungen ja immer ein anderes Team auch bevorzugt wurde vor Behrens-Thälmann. Es war ja nicht so, dass diese 6 Abmeldungen, korrigiere mich, wenn es falsch ist, immer dazu geführt hat, dass ein Team herausgenommen wurde. Also immer Behrens-Thälmann, die wurden immer benachteiligt, so viel steht fest, aber es waren auch unterschiedliche Teams, die dann den Vorzug bekommen haben.
Richtig? Ja, das ist richtig. So. Es war ja eine Wegstrecke von 3,5 Monaten, in der das passiert ist. Also von Mai 19 bis Mitte, Ende August 19.
Was aber natürlich in Beachvolleyball-Zeiten, wo die Saison Schlag auf Schlag erfolgt und du wenn du in dem Zeitraum nicht performen kannst, ist eigentlich dein ganzes Jahr gelaufen.
Ja klar.
Also bei 6 Abmeldungen, das ist eigentlich eine Blutgrätsche im Fußball. Ne?
Ja, da waren sehr hochwertige Turniere dabei. Also 4 Sterne-Turniere, ich glaube 3, ein 3-Sterne-Turnier und ich glaube sogar ein 5-Sterne-Turnier. Ist letztlich ja müßig, weil es ja ums Prinzip geht. Es ist natürlich wahr, dass es hier nicht nur um Geld geht und ging. Eingeklagt waren $22.000 Mindestschaden, das heißt also das mindest zu erreichende Preisgeld.
Das fand ich immer interessant. Also wenn man jetzt den Ausfall nur mal da versucht zu bewerten, dann kann man natürlich so den Mindestausfall ansetzen, das verstehe ich schon. Aber auch wenn wir...
Ich möchte noch mal ganz kurz eine Frage sozusagen von außen stellen, bevor wir schon dann wieder einsteigen. Und zwar, Normalerweise läuft es wie folgt ab. Normalerweise sagt der DVV, wir nominieren euch für die Turniere und du kannst dann als Nationalteam hoffen, dass du dabei bist.
Und wenn du er meldet sechs genau. Für vier Plätze.
Genau.
Ja? Und hat dann das Recht, kurzfristig ohne irgendwelchen Schadensersatz zwei noch abzumelden, sodass die vier Plätze dann gefüllt sind. Und diejenigen, die halt nicht zentralisiert sind in Hamburg, melden sich selbst. Also Kim und Sinja haben sich selbst gemeldet und wurden dann abgemeldet vom Verband. Der Verband hat das Vetorecht laut Statuten, ja, hier DVV-Statuten, Athletenvereinbarung, Kadervereinbarung, Spielordnung und so weiter, darf abmelden und hat es dann immer getan. Hat gesagt, so, alle Nationalteams an Bord, das Ranking ist uns egal, wir melden halt Behrens Tillmann ab.
Das heißt, die waren rein sportlich im besser. Ranking höher als Teams, die an deren Stadt gespielt haben.
Genau, das ist unstreitig. Das ist unstreitiger Sachverhalt. Vielleicht mal zu so einem Prozess, mal ohne jetzt das materielle Recht zu beleuchten. Wir sind im Zivilprozess, da gilt der sogenannte Beibringungsgrundsatz. Das heißt, die Grundlage einer Entscheidung ist genau das und nur das, was die Parteien vortragen. Das heißt, wenn ein Vortrag unstreitig bleibt, nicht vom Gegner bestritten wird, dann hat er für das Gericht zementiert, als Entscheidungsgrundlage dazuliegen und kann vom Gericht nicht kritisiert oder in Zweifel gezogen werden. Ja,
also, müssen die Parteien untereinander dann?
Nee, das ergibt sich im wechselseitigen Schriftsatzvortrag. Ja, es fängt an mit der Klage, dann kommt die Klageerwiderung, gibt es meistens nochmal von jeder Partei einen Schriftsatz. So, und wenn zwei Parteien, immer ein krasses Beispiel hier für die Hörerschaft, sagen, der VW Golf, der vor der Tür steht, ist rot, aber in Wahrheit ist er schwarz, dann hat er für das Gericht als rot zu gelten. Komplett verrückt, ja. Das ist ein unstreitiger Sachverhalt. Und der unstreitige Sachverhalt hier in diesem Verfahren war, dass die Klägerin, also Sinja und Kim, bei den sechs Turnieren vom Ranking her zu den vier besten Teams gehörten. Ja? So, das heißt, es hätte, wenn es nach rein Ranking-Kriterien gegangen wäre, ein anderes Team hätte abgemeldet werden müssen zugunsten von Sinja und Kim. Das ist unstreitiger Sachverhalt. Ja,
womit wurde das begründet?
So, und jetzt kommt der interessante Part, nämlich der Beklagtenvortrag. Mhm. Der Beklagte ist hier der DVV. Der sagt wörtlich, aus der Sicht der Beklagten stand ein ständiger Qualifikationsdruck durch immerwährende nationale Vorabqualifikation, das Wort Country Quota fiel eben schon, das ist das Tier, der Teams untereinander um freie Turnierplätze, einer bestmöglichen Entfaltung der neuen Teams und damit der Erreichung der Qualifikation zur Olympiade in Tokio und dem dort erstrebten Erfolg, Endkampffähigkeit entgegen. Also, langes Wort, Richterdeutsch, vierzeiliger Satz. Was sagt uns das? Der DVV wendet ein, ja, wenn wir diese Country Quota, wie es Julius für die graue Vorzeit ja eben referiert hat, ja, hätten durchführen wollen, wäre das zu Lasten der Spielerinnen gegangen, weil Teams sich neu gegründet gefunden haben. Das war also nach meinem Wissen, korrigiert mich, Sude Borger und Kosoch Ludwig. Alle anderen Teams waren doch meines Erachtens gleich
geblieben. Genau, die hatten sich fürs Jahr 2019 so, für die Saison gegründet.
DVV impliziert damit, dass es eine Belastung für diese beiden neuen Teams gewesen wäre, Country Quota zu spielen. Was du, Julius, jetzt eigentlich mal als Sportler kommentieren müsstest und werten müsstest, das steht mir als Jurist nicht zu, aus Laiensicht meine ich nein, denn schon eine gewisse Wettkampfpraxis, also so kenn ich es auch aus anderen Sportarten, ist da eigentlich was Positives.
Ja, ich glaube, das spricht letztendlich die Philosophie an, die du fährst, auch als Athlet. Es gibt auf jeden Fall viele Argumente dafür, Country Quota zu spielen, auch rückblickend in meiner Karriere sehe ich das so, dass mich das sehr viel Geld gekostet hat, viele Tränen, weil das wenn es hart auf hart kommt, du bist ja jetzt nicht finanziell in der, also wenn du in der Situation bist, dass du eine Country-Quota spielst, bist du im Normalfall im Aufstieg deiner Karriere. Ist ja logisch, weil sonst wärst du im Hauptfeld gesetzt. Hier ist es vielleicht ein bisschen ein Sonderfall, weil Laura Ludwig ja sehr, sehr spät in der Olympia-Qualifikation dann mit Maggie Kosuch zusammenging und sie aus der Babypause kam. Aber das nur am Rande. Ich glaube, dass die finanziellen Möglichkeiten, eine Country-Quota zu spielen, auf jeden Fall bei dem Team da gewesen oder auch bei den anderen Teams da gewesen wäre. Ich habe da sehr, sehr viele positive Aspekte drin gesehen, das so zu halten. So war es aber eben immer, bevor diese großen Zentralisierungen einsetzten. Also ich habe es ja gerade schon mal erwähnt, wir haben in einer Zeit gespielt, in der der Verband ja bis auf Meldeplätze gegenüber dem Weltverband einzuloggen, aber das immer auf Grundlage ganz klarer Punkte- oder Ranglistensituationen, die auch der Deutsche Volleyballverband einsehen konnte, aber die ja immer gegenüber dem internationalen Verband galten. Also meine Entry Points sind ja keine deutschen Entry Points, sondern das sind international vergleichbare Punkte gegenüber anderen Nationen. Also ich bin ja im Hauptfeld oder nicht, ja nicht klar, ob in der deutschen Ausscheidung, aber ja eher mal auf den internationalen Markt gesehen, wenn man so will. Ne? Also es ist ein internationaler Wettbewerb.
Ja gut, aber man kann sich ja battlen in einer Country Code als Team 4 und 5
natürlich,
oder 4, 5 und 6 möglicherweise sogar, und zwar gemessen am internationalen Ranking.
Das auf jeden Fall. Und die Country Quota, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, es heißt ja nicht, dass die Country Quota, so wie es bei mir immer stattgefunden hat, bei mir war ganz klar, wenn du in Brasilien oder in China an dem Turnier teilnehmen willst, dann musst du dorthin fahren. Und da war immer schon vorher auch ein Stück weit diese, finanzielle Ausscheidung. Ne? Wer kann sich das leisten, das Ticket nach China, 1.000 Euro pro Person, Hotel etc., um dann vielleicht, du spielst ja nicht mal One-to-Barbecue, sondern hast nur ein Spiel und kannst wieder nach Hause fliegen. Es war immer dieser Beweggrund, warum spielen wir die Country-Quote eigentlich nicht in Deutschland aus?
Das wurde ja gemacht, so, mein Herr.
Wurde auch schon jetzt gemacht, auch vor diesem Urteil.
Genau.
Da könntest du natürlich faire Fakten schaffen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das sind nicht die Bedingungen für das Turnier vor Ort. Ja, das stimmt, der Sand in China und die Umstände sind anders. Vielleicht könnte man noch Indoor oder Outdoor noch irgendwie als Beweggrund mit reinnehmen, aber lassen wir das lieber. Aber letztendlich hat es, glaube ich, etwas damit zu tun, dass diese Country-Quota für die Verbände unattraktiver war, beziehungsweise so ein bisschen als Anhängsel und Belastung gesehen wurde, weil sie ja etwas ganz anderes vorhatten. Sie wollten ja, und da ist ja der DVV sehr, sehr spät dran gewesen, wenn man sich in Nachbarländern umschaut, wurde diese Zentralisierung ja schon viel früher eingeleitet und in den Ländern war es ganz, ganz klar, dass die Athleten am Stützpunkt trainieren und vom Stützpunkt her weg nominiert werden. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das rechtlich in Polen, in der Schweiz oder in den Niederlanden war. Aber diese Fälle, die wir in Deutschland jetzt auch vor Gericht gehabt haben, die haben ja in anderen Ländern schon auch stattgefunden. Also sind einzelne Athleten dann wirklich auf gut Deutsch über den Jordan gegangen, weil sie vom Bundestrainer nicht nominiert wurden. Also eine Situation, wenn wir es jetzt mal vergleichend auf den deutschen Sport haben, schon eingetreten ist, wo gesagt wird, ja, Mats Hummels, du bist ein sehr guter Innenverteidiger, aber in meinem Team findest du keinen Platz und ich nominiere dich nicht für mein Team. Ne?
Ja, das wäre nicht nachprüfbares Ermessen eines Sportverbandes oder eines Bundestrainers.
So ist es in anderen Ländern schon öfters vollzogen worden. Und dann muss man vielleicht auch ein bisschen ausholen, dass natürlich grundsätzlich die Sportreform in Deutschland ein Stück weit auch diese Zentralisierung vorsieht. Für mich aber eine Zentralisierung ja nicht einhergeht, diese Dinge dann auch so durchzuziehen. Also du kannst ja zentralisieren, um zu fördern, um bessere Strukturen zu schaffen, um Fördermittel zu bekommen, bessere Grundlage zur Athletenentwicklung zu schaffen. Was aber ja nicht heißt, dass du dann so nominieren musst und so zulassen musst, wie es der DVV eben getan hat. Ich habe mich letztendlich auch, also A, ja immer gefragt, wenn du das sechsmal tun musst als Verband, also ein Team zu diskriminieren, was ja jetzt durch das Urteil festgelegt ist, dann läuft doch grundsätzlich etwas falsch bei dir.
weil
In deinem Verband.
Mhm. Also wenn du, klar hast du auch eine gewisse Entwicklung vor Augen, du hast Teams, die jetzt quasi die großen Erfolge feiern sollen und die einsammeln sollen und Teams in der Hinterhand, in der Nachwuchsentwicklung, denen du auch mal Möglichkeiten geben willst. Also ich sehe auch diese Problematik definitiv beim Bundestrainer und auch beim Sportdirektor. Aber wenn du ein Team hast, und das habe ich ja eingangs schon gesagt, dass die Teams, die international gespielt haben, für mich zu diesem Zeitpunkt, als eingegriffen wurde, hätte ich als Experte, der ich ja dann da bin, hätte ich niemals gesagt, das Team A ist besser als Team B und Team C kommt dann. Also das war auch sportlich kaum auszumachen. Das geben die Punkte wieder, die natürlich sich dann aus Einzelpunkten ergeben, was auch wiederum interessant ist. Also es sind ja dann die Teampunkte auch immer ergeben, die Summe der einzelnen Punkte. Die Teams haben sich neu konstruiert. Also Ludwig Kursuch haben dann ja Punkte, die in diesem Ranking dann einfließen, aus Laura Ludwigs alten Punkten abzüglich einer Pause, die sie durch die Babypause dann eben bekommen hat. Da gibt es eine Sonderregelung des Internationalen Verbandes. Plus die Punkte von Maggie Kursuch.
Die sie mit Carla Borger gespielt hat.
Die sind mit Carla Borger. Also die werden dann aber als Teampunkte natürlich gewertet und alle anderen Teams haben das auch oder bleiben zusammen. Das ist ja eine Entscheidung, die Athleten ja selber treffen können. Interessanterweise wirklich die Athleten selber. Also wer mit wem spielt, ist ja in Deutschland nicht darüber geregelt, dass der Bundestrainer das nominiert. Nur mal so im Hinterkopf, auch wenn ich vielleicht jetzt sehr weit weg bin von der Materie, ist es ja so, wenn du den Eingriff oder diese Nominierungshoheit nimmst, ist es ja letztendlich das härteste Tool, was du wählen kannst. Also auch mit den krassesten Auswirkungen. Wenn der DVV Kim und Sinja nicht zu den Turnieren international zulässt, und das haben sie 6-mal nicht getan, dann hat das ist eigentlich, als wenn du einem eine Tüte über den Kopf zudrückst und sie keinen Sauerstoff mehr kriegen. Die haben dann keine Möglichkeit, irgendwie, die haben auch nicht mehr im Nachgang die Möglichkeit, irgendwie diese Punkte aufzuholen. Das ist die Turniere gibt es nicht mehr. Das ist wie der Unternehmer, der in der Corona-Krise das Steak nicht verkaufen kann, verkauft es nicht nochmal.
Und was das ja für einen finanziellen Gegenwert hat, das wollen wir ja gleich.
Das machen wir gleich, lass mich noch eins sagen. Aber die andere entscheidende Thematik, wer spielt mit wem, bleibt ja immer eine Entscheidung der individuellen Spielerinnen und Spieler, was sehr interessant ist. Also welche Machtposition hat der DVV dann wirklich? Also er kann sie nicht an den Stützpunkt bringen. Die Entscheidung, externes Stützpunkt zu trainieren, ist in Deutschland dem Athleten ja immer noch frei. Er kann nur bedingt Einfluss auf den Trainer nehmen, stellt die Bundestrainer. Aber wir haben es auch am Stützpunkt erlebt, dass ein Nationalteam es ablehnte, mit dem Bundestrainer weiter zu trainieren und hat dann eben einen anderen Trainer eingesetzt. Also auch ein Ding, wo du, wenn du von außen drauf schaust, was? Das wäre jetzt so, als wenn die Fußballnationalmannschaft sagt, nö, mit dem Yogi machen wir nicht mehr. Wir wollen Hansi Flick. Vielleicht wäre es zum jetzigen Zeitpunkt auch ganz gut, aber eigentlich ein Thema, wo du sagst, wow, interessant. Ne? Und die einzige wirkliche Machtposition, die der Verband ziehen kann, die hat er gezogen. Das ist diese Diskriminierung im Sinne der Nominierung.
Genau, deshalb muss man genau hinschauen und hat das Gericht auch genau hingeschaut, ob die Gründe dafür triftig sind. Und die müssen triftig sein. Ja? Und zu sagen, nein, wir wollen keine Qualifikation, das ist ja ein Ausweichargument. Die haben es erkannt, es ist unstreitig, wie eben gesagt wird, dass Behrens, Tillmann besser waren vom Ranking her. Und dann hat der Verband gesagt, ja, die einzige Möglichkeit wäre ja gewesen, außer der Möglichkeit eben Behrens-Tillmann ihr Recht zu geben, ein Country-Quota-Spiel zu machen. Und das wäre den neu formierten Teams in dieser Teamfindungsphase nicht zumutbar gewesen. Und das wurde vom Gericht nicht als triftiger Grund angesehen. Ja, es wurde mit relativ harten Worten zurückgewiesen. Ja, die Klägerin beanstanden vielmehr zu Recht, dass der Beklagte, das ist der Verband in dem Fall, die Neubildung seiner Spitzenteams zum Anlass genommen hat, das Prinzip der sportlichen Bestenauslese zu suspendieren. Ja, das ist ihr kennt jetzt die Juristensprache nicht und viele auch von unseren Followern nicht. Aber wenn einer sagt, ein Gericht sagt, dass eine der beiden Parteien ein Prinzip suspendiert hat, das bedeutet wie ein Gesetz gebrochen hat, ja, die Gesetzmäßigkeit der besten Auslese, ja, verlassen hat. Das ist schon ein relativ massiver Vorwurf. Ich könnte mir vorstellen, ohne die Rolle des DVV zu kennen und die Überlegungen, die jetzt dazu geführt haben, dieses Urteil mit der Berufung anzufechten, dass Ihnen die Begründung etwas kurz vorkommt. Aber die Begründung ist sehr entschieden und sehr hart an dieser Stelle. Das kann man fast sehen, bildlich gesprochen auch hier für unsere Zuhörer, dass sich das Gericht ob des der Ausrede des Verbandes, hier keine Country-Quote, weil keine Belastung der neuen Teams, dass sich das Gericht mit der flachen Hand vor die Stirn geschlagen hat, gesagt, was ist das denn für eine Ausrede? Weil, so kommt mir diese schraffe Begründung vor.
Also bevor wir ganz kurz, bevor wir auch da nochmal wieder ganz tief reingehen, wir sind jetzt ja quasi schon unter dem Mikroskop und sezieren den Fall noch einmal kurz ein bisschen weiter weggezoomt, noch einmal sozusagen die ganze Weltkugel betrachtet, die Frage als Spoiler sozusagen zwischendrin. Was würde das für die Zukunft des Beachvolleyballsports oder möglicherweise auch des gesamten Sports bedeuten, sollte langfristig, wir sind ja in einem Revisionsfall, sollte langfristig dieser Einspruch von Behrens Dillmann Recht bekommen?
Herr Richter, die Frage stelle ich zurück. Das geht zu weit, Herr Richter. Das kommt doch gleich. Das kommt mit der Thematik der Feststellungsklage, richtig, Herr Anwalt?
Ja, ja, die ist ja leider als unzulässig.
Ich wollte nur den Spannungsbogen einmal.
Ich weiß es doch. Ja, aber ich hab noch eine Frage. Also wir drehen uns so, das ist ja interessant und deshalb sitzen wir hier auch zusammen, weil wir ja fanden, dass dieser Fall eigentlich noch nicht mal in dieser Tiefe, natürlich kann man das nur mit dir, Ricardo, also jetzt schon mal vielen Dank für deine Hilfe hier. Man kann das, als Nichtjurist versteht man das nicht. Also zumindest ich mit meinem Horizont nicht. Das heißt, wir drehen uns nochmal zurückgehen. Wir drehen uns um die Thematik der Country Quota. Ja? Also die Country Quota, wenn sie eingeführt worden wäre, die hätte in Deutschland stattfinden können, die hätte aber auch kurzfristig vor Ort stattfinden können, auf den jeweiligen Turnieren.
Ja, klar.
Dann wäre eben diese Durchlässigkeit gewährleistet
gewesen. Wäre sie Mittel zum Zweck gewesen. Genau,
dann wäre es ein sportlicher Wettkampf um diesen vierten Platz oder dritten, vierten, fünften Platz. Also fünften gab es ja nicht. Also welche Teams dann genommen würden, 4 gegen 5 nur oder 3 bis 6 gegeneinander, das kann man ja dann überlegen.
Ich weiß ja ein bisschen, worum es letztendlich Bundestrainer und Sportdirektor auch ging. Und ich muss sagen, deshalb sage ich es, ich kann es natürlich ein Stück weit nachvollziehen. Sie waren natürlich eingeleitet, ja, 2019, die Olympia-Quali geht los und die Situation auch international durch die ganzen Neukonstellationen im Damenbereich, Laura Ludwig kommt zurück, Maggie Kosuch ist seit einigen Jahren im Beachvolleyball, da wusste noch niemand so recht, in welche Richtung entwickelt sich das. Also hatte der Verband natürlich zu Recht große Angst, diesen Nimbus, also muss man ja auch verstehen, Olympiasiegerverband, ne? Immer 2 sichere Teams oben mit drin, dass sie da natürlich ein bisschen im Unsicheren waren, auf welche Teams setze ich denn jetzt? Also ich will sie nicht in Schutz nehmen, ja, aber ich will es kurz erklären. Und die Thematik, dass natürlich, also man will ihnen diese Country-Quote ersparen, da hatten sie dann, wenn sie das vor Ort machen, einfach die Idee zu torpedieren, dass dort ein Team, auf das sie letztendlich setzen, in das sie auch Geld investieren, was vom Stützpunkt kommt, dass dieses Team dort im härtesten Fall 2 Spiele vor der Quali macht. Und das kann dann natürlich nochmal in der Quali 2 Spiele bedeuten. Das heißt, ein Team, was sie möglichst weit im Wettbewerb nach oben bringen möchten, also der Verband priorisiert die Teams ja, also auch in der Erwartungshaltung, werden ja auch unterschiedlich stark unterstützt, sollte davor, ja, davon befreit eben werden, diese Spiele vorab zu leisten. Das ist natürlich eine Belastung. Also die Idee des Verbands, kann ich da, wenn du rein aus dieser sportlichen Sicht argumentierst, wie kann ich mein Team protegieren, was sie ja dann diskriminierend sogar getan haben, diese vier Spiele oder zumindest die zwei aus der Country Quota zu ersparen. Was ich allerdings nicht verstehe, ist,
dass... Es gibt ja auch noch einen weiteren Aspekt. Nee, ein weiterer Aspekt ist ja zum Beispiel der, man könnte es ja noch ein bisschen verrückter formulieren, man könnte sagen, der DVV hat sich ja quasi einer Country Quota bedient, und zwar, weil sie vielleicht wissen, wir können mit einer gewissen Quote, mit einer gewissen Reichweite erfolgreicher sein, weil es geht jetzt vielleicht gar nicht nur primär um den sportlichen Aspekt, sondern wir wissen, wenn wir eine Laura Ludwig mit bei einer WM am Start haben oder bei einem internationalen Großturnier, ist die Aufmerksamkeit erstmal per se größer, als wenn du ein Team bei allem Respekt meldest, das vielleicht einen sportlicheren, das vielleicht sportlich eine Runde weiterkommt in dem Moment, aber das nicht den Bekanntheitsgrad hat wie Laura Ludwig.
Ja, das ist jetzt nochmal...
Aber das spielt natürlich mit rein.
Ist kein sportliches Kriterium. Aber was ich nicht sehe, ist, es wäre ja die Möglichkeit gewesen, tatsächlich eine Country-Quota in Deutschland durchzuführen. Und die hättest du ja auch, musst du ja, oder hättest es gestalten können. Wenn ich das Urteil so lese, höre, dann hätte eine Country-Quota auch stattfinden können. Pass mal auf, wir spielen jetzt am 1.2. unter diesen Bedingungen am Stützpunkt in Hamburg.
Ja, eine Woche vorher.
Mit dem Schiedsrichter. Mit Vorlauf. Und ja, andere Nationen haben das ja teilweise auch getan.
Ja, natürlich.
Die Amerikaner haben Vorabentscheidungen für die nächsten 2 Monate getätigt. Also du spielst eine Country-Quota, die dann bedeutet, die nächsten 2 oder 3 Turniere darf dieses Team melden. Also
da muss man vorsichtig sein.
Ja, aber es wäre ja zumindest...
Bei der Bestimmung des Zeitabschnittes darf man auch nicht zu lange den...
Aber es wäre ein sportliches Kriterium gewesen.
Ja.
Es wäre ein Spiel unter den Regeln des Beachvolleyballs, im Regelwerk, und dann hätte das Urteil anders lauten müssen.
Das hätte anders lauten können bei 3 Monaten, sagen wir mal, also sprich 2 Country-Quotas in einer Saison nur.
Naja.
Nicht unbedingt anders müssen.
Nein, aber ich spreche natürlich einen Fall an, wenn du über die Turniere sprichst. Es sind 6. Du weißt, dass die Beachvolleyballer haben immer zu Beginn einer Saison Turniere auch in Asien. Da fliegst du von einem Turnier zum nächsten. Der Anwalt schaut schon wieder, welche Turniere waren es denn jetzt genau. Aber da macht es schon Sinn, jetzt auch eine Country-Quota ist ja dann auch zeitlich, wenn du es für jedes Turnier einzeln spielst, teilweise nicht möglich. Wenn du jetzt mal angenommen, du hast einen Reiseplan, KW 7 Sydney, KW 8 Shanghai, KW 9 Hongkong, dann schaffst du es nicht, eine Country-Quota in Deutschland zum Beispiel stattfinden zu lassen, weil die Teams diese Turniere in einem abreisen, dann muss die Country-Quota vor Ort stattfinden.
Und, aber sagen wir mal, hier nach den Turnierdaten wären sicherlich 4 Spiele möglich gewesen bei 6 Turnieren. Ja, das ergibt sich aus den Daten. Wie ein Gericht entscheiden würde, wenn 2 pro Saison nur stattfinden, weiß man ja nicht. Das ist Kaffeesatzleserei. Jedenfalls ist es mit sehr schroffen Worten verworfen worden, was hier als Argument kam,
dass es nicht zumutbar ist. Und wir wissen es ja auch, dass der DVV das nicht wollte. Also genau. er hat das einfach nicht vorgesehen, sondern er wollte die absolute Nominierungshoheit haben und hat das ja dann, das finde ich ja dann auch konsequent, ne? Er hat das nicht einmal gemacht, sondern hat das dann 6 Mal durchgezogen.
Aber warum nicht? Warum wollte der DVV das nicht?
Na, weil er meinte zu wissen, dass andere Teams gab es Zitat von Niklas Hildebrand, ich bin dafür verantwortlich, einen sportlichen Erfolg sicherzustellen gegenüber den Strukturen, die über ihm sind. Da geht es ja dann auch um Fördergelder etc. Ob das jetzt mit Kim Behrens, Svenja Tillmann nicht auch möglich gewesen wäre, steht ja in den Sternen. Und es ist ja, so habe ich dich ja richtig verstanden, dann eben auch sportlich nicht nachzuprüfen. Ne? Es ist kein Kriterium. Also er sagt, er weiß es, zusammen mit dem Bundestrainer, ja. Und du hast von außen, in dem Sinne ja als Fall von Kim und Sinja, nicht die Möglichkeit, das zu widerlegen, sportlich auf dem Feld. Mhm. Und das ist letztendlich die Diskriminierung.
Es geht natürlich zum einen um diese Diskriminierung als solche, aber zum anderen eben auch, und da sind wir jetzt vielleicht mal bei dem Domino Day sozusagen, sind wir bei dem, was daraus resultiert. Und daraus resultiert ja auch ein Schaden. natürlich ein Schaden, dass man sich diskriminiert fühlt, aber eben auch ein wirtschaftlicher Schaden. Da unterhalten wir uns eben über nicht gezahlte Antrittsprämien um potenzielle Preisgelder.
Antrittsprämie, wie kommst du immer auf Antrittsprämien?
Mindestpreisgelder.
Das meine ich.
Wenn du also das erste Spiel.
Zu meiner Zeit gab es bei der FIB noch keine Antrittsgelder.
Nein, ich meine,
weißt du da was?
Nein, Mindestpreisgelder war jetzt wirtschaftlich und
du, juristisch. Sorry, ich bin jetzt Hobbyjurist. Ich
muss da sofort ins Wort fallen. Über was reden wir da bei den beiden?
Ja, sie sind ja, haben ja in Höhe von 17.000 US-Dollar gewonnen. 22.000 haben sie eingeklagt. Da war dann am Ende, gab es das Problem, die weiteren 5.000 darzulegen. Das hat das Gericht so weggewischt nach dem Motto, wir haben das anhand der Listen von der FAWB gecheckt und sind nur auf 17 gekommen, haben einen richterlichen Hinweis an die Klägerin geleistet. Ich weiß nicht, warum die 5.000 auf der Strecke geblieben sind, aber es sind immerhin 17.000. Für 6 Turniere halt das Mindeste, was an Preisgeld zustande gekommen wäre, wenn die Spielerinnen alles verloren hätten. Ja? Also keine, es wurde nicht angesagt.
Also sie sind total defensiv.
Ja, in der, natürlich. In der ja, kannst du auch nicht. Also du kannst ja nicht den jetzt einen Verlauf, ich werde jetzt 9. in dem Turnier und Dreisteiner Turnier werde ich vielleicht 5. Das lässt sich ja nicht beweisen.
Na gut, aber dass sie bei allen 6 Turnieren Letzte werden, hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
Ne? Aber, beweisen. Ja. Sie ist ja darlegungs- und beweisverpflichtet, dass sie mehr bekommen.
Ganz kurz noch, was aber ein Fakt ist, dass sie im Vorwege schon abgeschlossene Sponsorenverträge hatten. Und die Sponsoren weniger Sichtbarkeit hatten, weil sie nicht an diesen Turnieren teilgenommen haben. Und entsprechend hat doch der Sponsorenwert, der Gegenwert, auch nicht funktioniert. Warum wurde das jetzt nicht mit einbezogen in diesem Gerichtsurteil?
Ja, weil es möglicherweise nicht merkantilisierbar ist, weil die Sponsoren glücklicherweise, weil es nette Sponsoren sind, ich kenne die ja auch aus berufenem Munde, also diejenigen, die Kim mitgebracht hat, kenne ich nicht, muss ich sagen. Aber haben die nicht beanstandet, offenbar.
Hätte man das können?
Je nach Vertrag, also in den Verträgen.
Ich meine auch als Team sozusagen vor Gericht, dass man sagt, mir.
Ja, nur wenn ein Schaden entstanden ist, natürlich. Das ist ja, wir reden ja jetzt nicht über diesen leider verunglückten Feststellungsantrag, sondern über den Schadensersatzantrag, der ja zu 17/22, also fast 3/4 durchgedrungen ist. Der muss ja dargelegt werden, auch der Höhe nach. Ja? Und man kann sagen, jawohl, hier Mindestpreisgeld sind diese 17.000 US-Dollar gewesen. Und wenn man jetzt noch entgangenes Sponsoring hätte geltend machen wollen, dann muss man natürlich sagen, kausal dadurch, dass ich abgemeldet wurde, hat mein Sponsor mir 2.000, sage ich mal, weniger bezahlt. Die will ich jetzt vom Verband wiederbekommen. Das wäre durchgegangen. Das ist ganz, ganz klar, weil die Kausalkette, den Kausalverlauf könnte man darstellen. Ja? Aber es ist offenbar nicht passiert. Der Schaden ist nicht eingetreten. Die Sponsoren haben die Füße stillgehalten und gesagt, wir wollen nicht oder können nicht, je nach Vertrag, hier das Sponsoring mindern.
Also der Sponsor hätte quasi sagen müssen, pass auf, du trittst jetzt hier 6-mal nicht in Erscheinung.
Genau.
Ich weiß zwar, wieso und weshalb, aber ich zahle jetzt auch einfach mal 6 Turniere
weniger. Ob sie das hätten sagen können, vertraglich.
Weiß man nicht, aber wenn dieser Schaden nicht, irgendwo also dann
da gewesen wie gesagt, in den Verträgen, die ich kenne, von den Spielern so aus meinem Dunstkreis, da ist es nicht möglich. Das ist so ähnlich wie bei einer Verletzung geregelt, ja, wenn halt durch den Verband eine Abmeldung, also nur wenn sie qualifiziert wären und dann nicht antreten, dann wäre ein Recht da. Ja? Okay. Und ich denke mal, dass auch die anderen Sponsoren, die Kim Behrens mitgebracht hatte, dass die ähnliche Verträge haben. Das ist eigentlich üblich, Standard, dass man also auch als Spielerberater sowas nicht zulässt, dass durch, ich sag mal, jetzt Verbandsgewalt noch in die Sponsoring-Verträge eingegriffen wird, dann wäre der Vertrag falsch, wenn einem Spieler ein solcher angedient würde. Ja, oder dann müsste der Spieler überlegen, unterschreibe ich den, ist mir das zu risikoreich, denn ich kalkuliere ja mit diesen Sponsorbeträgen und dann werde ich abgemeldet und muss wieder zurückzahlen. Also solche Verträge kann man eigentlich nicht abschließen als Spieler. Ja. Aber
mich interessiert an dieser Stelle noch einmal ganz kurz wieder eine allgemeinere Frage. Wie wichtig ist für ein Team Marke Behrens-Tillmann, das Mindestpreisgeld bei entsprechenden Turnieren, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, für die Gesamtwirtschaftlichkeit?
Das ist schon ein sehr großer Anteil am Gesamtjahresbudget. Das Gericht hat einfach so ein bisschen aus der hohlen Hand gesagt, das ist das Haupteinkommen. Das würde ich jetzt mal nicht sagen.
Weil du die anderen Summen kennst? Ja.
Aber es ist schon ein wichtiger Baustein, vor allen Dingen, wenn wir nicht über die Mindestpreisgelder reden, sondern über die Preisgelder, die man auch mal, wenn man aus der Gruppenphase raus, sagen wir mal, in die erste oder zweite Runde, Shootout-Runde kommt, dann ist das ja schon deutlich mehr, als hier pro Turnier vom Gericht anerkannt wurde oder auch nur eingeklagt wurde. Dann
und wir reden über die Vize-Europameisterin.
Ja, da kommen wir gleich nochmal zu.
Nee, weil wollte ich nur sagen,
das Ganze, daher, natürlich. Ne? Zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Damit will ich nur sagen, auch das Potenzial des Teams. Ja. Also wir reden ja natürlich nicht immer über den letzten Platz.
One, two, nein,
Barbecue,
nein,
das meine ich nur.
Glaub, aber das ist unbestritten, ja, dass genau. In diesen sechs Turnieren Kim und Sinja mindestens ein Spiel gewonnen hätten.
Ja, so. Natürlich.
Aber ich fand es einfach mal interessant, es zu sehen, wie diese Summe zustande kommt. Also warum oder was kann man ansetzen? Und dann haben wir ja gerade gelernt, dass man dann eben minimal rangeht. Was mich immer beschäftigt hat, zum einen, wieso da nicht weitere Summen reinfließen? Okay, das habe ich mittlerweile verstanden. Fließen dort nicht letztendlich auch dann Reisekosten mit ein, die vielleicht schon gebucht worden waren? Also ist das nicht
auch eine Möglichkeit? Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Beträge zusammen, die sind jetzt so glatt,
okay.
1.000 Euro, 2.000 Euro. Also wenn da Reisekosten abgezogen worden wären, dann hätten wir irgendwie was noch mit ein paar Stellen hinterm Komma. Mhm. Also ich denke mal, das sind wirklich die Mindestpreisgelder. Also ich glaube, dass du kennst das besser, Julius, die Hotels sind da, glaube ich, frei.
Ja, aber letztendlich nur, wenn du im Hauptfeld bist. Ja, gut, also nehmen wir mal an, dass sie nicht mit drin waren.
Entschuldigung, ganz kurz. Ja. Also das heißt, auch auf internationalen Turnieren, wenn ihr noch Qualifikation spielen musstet, habt ihr die Hotelübernachtung selbst bezahlt?
In der Quali musst du die Hotelübernachtung selber zahlen. Also zu meiner Zeit. Ich darf jetzt nicht den Fehler machen, das ist ja schon drei Konfektionsgrößen her. Ne? Also so viel steht da fest.
Also ich glaube bei den großen Turnieren nicht, die hier eine Rolle spielen, aber das ist ja auch, es ist letztlich müßig und das ist auch, sagen wir mal, für diese Grundsatzfrage, was ist hier entschieden worden, nur sekundär, die Höhe. Um vielleicht nochmal ein bisschen zurückzuspulen zu dem Rechtsstreit, der hatte ja letztlich zwei Aspekte. Es war zunächst fraglich, ist er überhaupt zulässig, diese Klage. Insofern ist das Urteil ein bisschen kopflastig. Das hat sich also mit mehr Begründungsseiten, Zeilen oder Worte, wie immer man es bezeichnen will, mit der Zulässigkeit befasst. Warum? Weil die beiden Spielerinnen jeweils eine Vereinbarung mit dem Verband getroffen haben. Einmal hieß sie Athletenvereinbarung, das war die Kim, und einmal Kadervereinbarung von 2011, das war die Sinja. Und dort ist eine Schiedsgerichtsklausel drin. Das sind ganz viele Nebenvereinbarungen, aber auch die Klausel, dass unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges, und die Damen sind ja den ordentlichen Rechtsweg gegangen, ein Schiedsgericht entscheidet. Schiedsgericht bestehend aus dem Vorsitzenden des Verbandsgerichts und jeweils einem Schiedsmann noch von beiden Parteien, also einem von DVV und einem von den Klägerinnen. So, das ist unterschrieben worden, die Tinte ist trocken und diese Vereinbarung ist vom Gericht auch in Bausch und Bogen aus mehreren Gründen als unwirksam bezeichnet worden. Argument 1, diese Vereinbarung, diese Schiedsgerichtsvereinbarung wurde nicht freiwillig unterschrieben, sondern unter dem Druck, dass sonst die beiden Spielerinnen ihren Beruf nicht ausüben hätten dürfen. Ja? Sie hätten ja national noch niemals spielen können, aber auch international nicht, wenn sie diese Athleten- oder Kadervereinbarung nicht unterschrieben hätten. Hierzu war eine Eisschnellläuferin, die große Vorreiterin, die Claudia Pechstein, die über 5 Instanzen, man fragt sich jetzt, gibt es in Deutschland 5 Instanzen? Nein, gibt es nicht, aber Endinstanz war der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und da hat sich schlussendlich Recht bekommen, es durchgesetzt hat, dass dieses Verfahren eine Schiedsgerichtsklausel den Spielern zu stellen, unzulässig ist. Ja, unter dem Druck, friss oder stirb, unterschreib bitte diese Schiedsgerichtsvereinbarung, sonst kannst du deinen Beruf nicht ausüben.
Also sie hätten auf der German Beach Tour nicht starten können, wenn sie diese Schiedsgerichtsvereinbarung nicht unterschrieben hätten.
So, und das ist unwirksam, das war der Grund 1. Und der Grund 2 ist, ich sage jetzt mal, lieber Verband, ich will den lieben Verband nicht angreifen, aber es war wirklich ein Stockfehler. In einem solchen Schiedsgericht muss, ich will uns jetzt unseren Stand nicht über Gebühr heben, aus der Masse rausheben, aber muss ein Jurist drin sitzen. Und das ist auch nicht gewährt durch diese Schiedsgerichtsvereinbarung. Da steht nicht drin, dass einer von den dreien des Schiedsgerichts die Befähigung zum Richteramt haben muss, also 2 juristische Staatsexamen. Und da sagt das Landgericht Frankfurt, natürlich auch wieder Jurist, ja, aber das ist Common Sense, das ist Bundesgerichtshofsentscheidung. Es muss in so einem solchen Schiedsgericht ein Jurist dabei sein. Weil natürlich da so schwierige Fragen, mit denen wir uns ja hier die ganze Zeit den Kopf heiß reden, nämlich das Gesetz gegen Beschränkungen im Wettbewerb eine Rolle spielen, auch verfahrensrechtliche Probleme. Und das wäre wirklich unfair und es wäre auch dieser Justizgewähranspruch, der ein Menschenrecht ist irgendwie, der wäre dann ausgehebelt, wenn durch eine Schiedsgerichtsvereinbarung ein Bäckermeister, ein Sportlehrer und vielleicht ein Diplom-Betriebswirt über diese schweren Rechtsfragen entscheiden müsste. Mhm. Und das waren die beiden Gründe, warum der Europäische Gerichtshof und das Landgericht Frankfurt dem folgend gesagt hat, nein, die Klage hier vor dem ordentlichen Gericht ist zulässig, die Schiedsgerichtsvereinbarung ist unzulässig, wir entscheiden. Das war eine ganz bittere Pille für den Verband, das hat sich mir auch durchgestellt.
Hinten. Aber was wäre gewesen, wenn in der Schiedsgerichtsvereinbarung drin gestanden hätte, dass eben eine Person ein Richter ist?
Oder wäre ein Argument muss, weg gewesen. Dann wäre eins von beiden Argumenten weg gewesen. Aber die Freiwilligkeit, wenn ich die Argumente gewichte, noch viel wichtiger ist die nicht vorhandene Freiwilligkeit des Abschlusses dieser Schiedsgerichtsvereinbarung, die in dem Pechstein-Verfahren so eine große Rolle gespielt hat, die wäre auch dann nicht gewesen. Ja, nach dem Motto, ihr müsst unterschreiben, sonst könnt ihr euren Beruf als Profisportler nicht ausüben, wie ihr wollt. Das hat viel mehr Gewicht als das Argument mit dem Berufsrichter oder mit dem Volljuristen. Das hätte alleine schon gereicht nach meinem Dafürhalten. Ich habe also auch das Pechstein-Urteil vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nochmal studiert und da steht ganz klar drin, das ist auch weiträumig zitiert worden hier in dem Urteil vom 7.10. vom Landgericht Frankfurt. Und ich glaube, ich müsste mich schwer täuschen, ich mache das jetzt 35 Jahre, das hält auf jeden Fall. Ich denke mal, dass das Oberlandesgericht Frankfurt auf jeden Fall auch wie das Landgericht die Klage für zulässig erachtet. Das dürfte.
Du sprichst jetzt über die Revision.
Über die Berufung.
Über die Berufung.
Begrifflichkeit.
Ja. Sorry, Herr Richter.
Wir haben die erste Instanz, die haben wir jetzt hinter uns, danach kommt die Berufung.
Aber da gehen wir vielleicht später nochmal
stärker drauf ein. Und dann gibt es natürlich noch wegen Bedeutung der Rechtssache die mögliche Revision zum Bundesgerichtshof. Nicht unbedingt wegen des Streitwertes, da musst du 40.000 Euro erreichen, um per Streitwert schon allein nach Karlsruhe zum BGH zu kommen. Aber die Sache hat möglicherweise doch eine rechtsfortbildende Bedeutung, sodass sogar noch eine dritte Instanz möglich wäre. Ja, das ist, und wir sind jetzt in der zweiten, Beginn der zweiten. DVV hat Berufung eingelegt, hat sie noch nicht begründet, muss er noch nicht, wird er irgendwann Ende Januar oder wann machen müssen. Und das ist der Verfahrensstand, das nennt man also Berufung, mit ganz eingeschränkten Möglichkeiten neu vorzutragen. Das ist berührt wieder den materiellen Teil dieses Urteils. Denn das Landgericht Frankfurt hat gesagt, lieber Verband, ihr habt nicht genug vorgetragen für eine sportlich saubere Auswahl. Ja?
Darf ich jetzt die Frage nochmal von vorhin?
Da ist ja, natürlich darfst du das, aber gib mir noch bitte einen Moment.
Ja, gerne.
Du kannst ja natürlich auch in dieser Thematik wenig vortragen. wenn du, also wie willst du es von Verbandsseite begründen? Sie haben es mit der Country Quota getan. Ich habe das Urteil ja jetzt auch das erste Mal gelesen, war ja beim Prozess nicht dabei. Ich habe letztendlich immer diesen Vergleich zu anderen Mannschaftssportarten, in denen es halt ja anders läuft. Und ich stelle mir immer die Frage, die war zu meiner aktiven Zeit nicht geklärt, wo ordnest du oder wo setzt du diese Sportart Beachvolleyball dann an? Ist sie, also ist ein Team, Behrens Tillmann, genauso wie Ludwig Kosuch, ist das vergleichbar mit einer Handball-, Basketball-, Fußball-Nationalmannschaft? Wo eben de facto, also bisher ist noch nicht passiert, Mats Hummels eben sich nicht einklagen kann, wenn er nicht nominiert wird in den Kader für die Weltmeisterschaft von Jogi Löw. Und da erleben wir es ja gerade eigentlich ja im besten Beispiel, dass Jogi Löw sagt, ich baue einen Kader auf, der mir zum Zeitpunkt X, also der Europameisterschaft, die ansteht, dann eben das beste Ergebnis bringen soll. Ich will diesen Kader entwickeln und dafür muss ich vielleicht auch zum vorherigen Zeitpunkt andere Spieler zurückstellen, nominiere sie nicht. Das Ergebnis sehen wir derzeit, weil de facto ich immer wieder denke, Mats Hummels könnte in der Innenverteidigung der Fußballnationalmannschaft schon gut helfen und Thomas Müller auch, aber das ist jetzt mein subjektives Empfinden. Man kann das ja auch schwer nachweisen, also wer beweist dir, dass Mats Hummels in der Innenverteidigung der bessere ist gegenüber anderen oder zusammen mit Jerome Boateng, der wohl auch aussortiert wurde, oder wer sagt dir, Thomas Müller schießt dir immer 3 Tore, macht keiner, da geht es ja auch um Spielphilosophien etc. Und de facto ist es auch noch nicht vor einem Gericht letztendlich geklärt worden. Also hat Jogi Löw zusammen mit dem Sportdirektor sicherlich die Nominierungshoheit über den Kader der Nationalmannschaft und kann so dann eben auch zu Turnieren melden. Wenn wir das runterbrechen auf die Sportart Beachvolleyball, dann hat der Bundestrainer, da fängt es ja schon mal an, nicht die Nominierungshoheit, überhaupt die Teams zusammenzustecken.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist der entscheidende Unterschied. Man müsste vielleicht mal, so leid es mir tut, den Fußball rauslassen und mal in andere Sportarten, die auch von
in Zweierkonstellation.
Also Synchronschwimmen fällt mir jetzt ein. Ist natürlich nicht besonders sexy. Aber ja, da aber müsste man mal schauen, wie werden die nominiert.
Was ich interessant
oder finde, gerade.
Nein, Ruderer. Ja. Lass uns bei den Ruderern bleiben, weil da ist es vielleicht ein Stück weit dahingehend interessant. Du kennst sie auch, dass zum Beispiel ja so der Deutschland-Achter, aber auch der Vierer ja von einem Bundestrainer besetzt wird. Und dort ist es ja auch nicht so, dass es eben ganz klar ist, laut Ergometer-Test ist der Ruderer A, B, C und D sind die stärksten und die gehen automatisch in den Vierer. Dort hat der Bundestrainer ja auch eine gewisse Nominierungshoheit und nominiert dort mal den einen, weil er letztendlich sagt, mit denen oder in dieser Konstellation habe ich ein besseres Team.
Also man nennt das sportrechtlich das Selbstaufstellungsrecht einer Mannschaft. Das ist in sehr wenigen Mannschaftssportarten gegeben.
Das hätte ich mal zur aktiven Zeit.
Hier ist es statuarisch festgelegt, also nach den Statuten des Beachvolleyballs. Gibt es ein Selbstaufstellungsrecht? Es sind zwei Unternehmer, die einzelnen Sportler oder Sportlerinnen sind Unternehmer, das warst du auch, Julius. Und
ich bin es immer noch.
Ja, aber nicht mehr als Beachvolleyballer. Dazu trinkst du zu viel Riesling.
Ist der Ruf erst, ne?
Genau. Und die tun sich dann zusammen, zwei davon, zu einer meines Erachtens auch unternehmensähnlichen Verbindung, jedenfalls auf kurze Sicht, ja, eine Saison, das ist ja der gemeinsame Zweck, sie bilden eine Gesellschaft, das ist eine BGB-Gesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts, ja, der gemeinsame Zweck ist, diese Saison zusammen im Sand zu stehen, mit allem, was dazugehört, mit Risiken, mit Chancen, so. Und dieses Selbstaufstellungsrecht, das ist halt dieser Sportart immanent, das habe ich jetzt nicht so schnell recherchieren können, aber es wäre vielleicht nochmal ein Thema. Gibt es das in anderen Mannschaftssportarten überhaupt oder sind wir mal wieder, fühle mich ja in der Familie auch angehörig, sind wir mal wieder Exoten hier in dem Fall? Ich habe lange so
Tennis, im Tennisdoppel zum Beispiel.
Tennisdoppel ist, glaube ich, auch ein Selbstaufstellungsrecht.
Ist das so?
Ich glaube schon. Ich glaube schon.
Haben Becker und Stich sich damals selbst aufgestellt?
Barcelona 92, meinst du, als sie Olympiasieger wurden? Ich weiß nur, dass sie danach auf jeden Fall den Olympiasieg nicht gemeinsam gefeiert haben. Aber das hatte andere Gründe.
Das hat mit dem Verband nichts zu tun. Jonas Reckermann, aber dann schon.
Ja, siehst du.
Aber ja, das ist. Ja,
das, jedenfalls ist das hier da und das macht die Sache so schwierig. Ja, das Selbstaufstellungsrecht versus Bildung von Nationalteams, deren Protektion durch solche Regelungen, dass man sie schützt, dass man sagt, so ihr marschiert jetzt durch, nur wenn ihr verletzt seid, kommt halt noch ein Team da rein. Das macht die Sache so spannend, so vielleicht auch in gewisser Weise als Unikat hier dastehen. Man müsste nochmal in andere Sportarten reingehen, ob es das nochmal gibt. Fakt ist, dass es hier so gelaufen ist. Wenn ihr mich fragt, wie soll es in der Zukunft laufen, dann könnte man eigentlich nur den ganz brutalen Weg sagen, man muss den Teams das Selbstaufstellungsrecht nehmen. Ja, es kommen halt pro Geschlecht 10 Spieler und Spielerinnen nach Hamburg und von Jürgen Wagner angefangen bis zu Vizetrainern und so weiter setzen sich zusammen und sagen so, A spielt mit C und nicht mehr mit B. Ich weiß nicht, welche Revolutionen dann oder welche Gedanken dann bei den Sportlern hochkommen, ob sie dagegen angehen, ob sie boykottieren, was weiß ich, weil es eingefahrene Gleise sind. Ob es dem Sport letztendlich gut tut, das sind die brasilianischen Verhältnisse, würde ich mal sagen. Aber
ist es in Deutschland zum Beispiel im Juniorenbereich nicht sogar so, dass dieses Selbstaufstellungsrecht nicht gegeben ist?
Das sind ja keine Unternehmer. Ja, das sind ja noch Amateure. Ja. Mhm. Aber sobald du Profi bist, deinen Beruf damit ausübst, Beachvolleyball zu spielen, auf Turniere zu gehen, bist du Profi, ist das dein Beruf und da hast du noch das Selbstaufstellungsrecht. Das mag bei Amateuren anders sein. Das ist so.
Und du vermarktest unter anderem diese Unternehmer, wenn wir sie jetzt weiter so nennen wollen. Was kannst du da uns mal ein bisschen näher bringen, so eine Armbinde? Was ist das für einen Wert auf der deutschen Tour?
Ah, das ist ein Berufsgeheimnis. Ja, da kann Julius aus seinen Verträgen zitieren oder auch nicht.
Damit würde ich sagen, sind das Cash-Cows?
Natürlich ist eine Armbinde etwas weniger wert. Also der Kopf ist das Wertvollste.
Ist das so?
Ja, ja.
Auch nicht, man hat ja immer früher gesagt, das sind die Höschen, weil da sowieso immer drauf gefilmt wird.
Ja, der Kopf ist natürlich mehr im Fernsehen, auch bei Interviews und so weiter. Mhm. Also
Stirnbänder, Cappies.
Hose hinten ist natürlich, wenn diese Blockzeichen und so weiter auf Nahaufnahme, ist auch attraktiv. Aber Kopf ist nicht immer beliebt bei den Spielern und Spielerinnen, weil manche wollen keine Kopfbedeckung haben oder jedenfalls nicht immer. Aber das ist natürlich schon ein Königsplatz. Natürlich Hose vorne, Hose hinten ist auch viel wert. Armbinde ist eher noch von der Wertigkeit etwas zurückstehend. Ja?
Königsplatz bedeutet das, wir unterhalten uns du hast gesagt, du willst es nicht verraten. Ich bin trotzdem Journalist und frage natürlich nach. Unterhalten wir uns über 50.000 bis 100.000 Euro oder unterhalten wir uns über 5.000 bis 10.000 Euro oder über 500 bis 1.000 Euro?
Es kommt ganz auf das Ranking, kommt darauf an, wer trägt das Firmenlogo XYZ.
Ich meine jetzt ein Team, das auf der deutschen Tour spielt. Jetzt mal vielleicht unteres Nationalteam, also nicht das topgesetzte Nationalteam, sondern vielleicht.
Es gibt Teams, die sich ein Tattoo auf die Schulter setzen, um in einem Hotel überhaupt übernachten zu dürfen.
Okay,
das ist unterschiedlich.
Das ist total unterschiedlich.
Du kannst ja das Tattoo oder die Armbinde von Laura Ludwig, die sicherlich einen größten Wert in Deutschland erzielen kann, nicht mit einer Spielerin, die jetzt auch in dem vielleicht Amateurbereich dann noch unterwegs ist. Also Vollprofi ist dann ja auch schwer zu definieren.
Ja.
Aber das kannst du dir ja anhand der Preisgeldmöglichkeiten, zum Beispiel auf der deutschen Tour, also ein Team, was nicht international spielen will, erzielt da ganz andere Summen. Ich hab auf jeden Fall was für mich noch so ein Geschmäckle oder dieses Prozessle noch so ein Wurmfortsatz hat, ist eine Thematik, vielleicht hat es auch hier in dem Urteil ja gar keinen juristischen Wert, aber anfangs habe ich sehr, sehr viel Wert darauf gelegt zu sagen, diese Abmeldungen haben stattgefunden eigentlich zum Zeitpunkt des Herzstück der Saison 2019. Ja? Dein Team oder Kim und Sinja hatten keinerlei Möglichkeiten, 6 Turniere lang Punkte zu erzielen. Gewertet wird das ja für sie so, als wenn sie nicht antreten. Also sie, wenn sie dann zum nächsten Turnier dann wieder zugelassen wurden, irgendwann haben sie ja wieder international gespielt, können sie dann halt nach 3 Monaten, sagtest du, Pause wieder einsteigen. In der Zeit sind ja aber die Konstellationen komplett anders gestaltet gewesen. Das heißt, die Teams, die dann eben nicht diskriminiert, also bevorteilt wurden, haben ja ihre Ergebnisse gemacht und die Situation, als Kim und Sinja dann wieder Zugang zur internationalen Serie haben, da war der Drops in dem Sinne ja schon gelutscht. Und das ist das, wenn man es weiterspielt und in die Zeit einordnet, eben aus Athletensicht das Bittere. Also sie möchten an der Tour teilnehmen und sind punktetechnisch und ich würde auch sagen leistungstechnisch gleich auf. Da war schwer auszumachen, wer ist da das beste Team. Dann werden sie zurückgestuft. Und in der Zeit entwickeln sich andere Teams und schaffen ja Fakten. Das heißt, Ende 2019 schafften es dann ja tatsächlich, das muss man ja so ein bisschen auch als Durchbruch sehen, Laura Ludwig und Maggie Kosuch beim World Tour Final dann Erster zu werden. Haben das Ding gewonnen, was eine Riesensensation war, was eine Leistungsexplosion war etc. Jetzt sicherlich im Urteil nicht relevant, muss man sich aber schon die Frage stellen, wären sie überhaupt in der Lage gewesen, beim Season Final zu starten, also die Qualifikationsbedingungen zu erfüllen, wenn sie vorher nicht bevorteilt gewesen wären? Das müssen sich natürlich andere Teams auch stellen, ja, die dann bevorteilt eher, wurden.
Auch um andere Teams, will jetzt da keine Namen nennen.
Nein, aber da ist es jetzt, da war es die also das ist derzeit, also wenn man wirklich diese Resultate sieht, war das stärkste Ergebnis eines deutschen Frauenteams in der bisherigen Olympia-Qualifikation. Die ist ja jetzt gestoppt und interessanter wird es ja noch weitergehend, weil der zweite Teil der Olympia-Qualifikation ja aufgrund von Corona-Pandemie derzeit ausgesetzt ist. Das heißt, es weiß niemand, ob es überhaupt noch ein Qualifikationsturnier geben kann. Einige sind weggefallen und die große Frage ist auch, kann die FIVB, da sitze ich ja selber in der Athletenkommission mit drin, können wir überhaupt noch Turniere unter welchen Bedingungen dann überhaupt noch anbieten? Das heißt ja, rückwärts gerechnet wieder, die Turniere, die die Teams spielen konnten in der Olympia-Quali, bekommen ja einen viel höheren Wert. Und von diesen Turnieren wurden Kim und Sinja abgemeldet und diskriminiert. Und jetzt würde ich noch weitergehen, dass wir dann das einzige Turnier in 2020 haben, wo wieder ein fairer Wettbewerb stattfindet und da werden sie Vize-Europameister. Also das war eigentlich in dem Sinne neben der Europameisterschaft in 2019 mit vielleicht noch den Major-Turnieren, die auch sehr, sehr stark besetzt sind in der internationalen Konkurrenz, sind das absolute Höhepunkte. Und dort haben sie dann eben in diesem Jahr unter den herrschenden Umständen, es ist ja nicht so gesagt, dass Kim und Sinja unter Corona-Pandemie-Umständen das erreicht haben, sondern sie haben das sportlich errungen, diesen Vizemeistertitel, dann auch wieder unter Beweis gestellt, wir können, wenn wir dürfen.
Und wir sind endkampffähig, das ist dieses... Das genau. Hat ein Geschmäckle, dieses sie, Wort. Das ist,
wollte ich gerade sagen, Endkampf ist
aus dem Dritten Reich, das, so eine Geschichte. Das taucht hier in den Urteilen immer mal wieder auf, okay. Und da schüttelt es einen.
Ja, aber das denke ich, ist dann, das wird sich ja im Urteil, ich habe es ja auch gelesen jetzt, taucht das nicht auf. Aber das weiß man als Kenner der Szene ja. Mhm. Und nebenher darf man, finde ich, nicht auch vergessen, was das auch wiederum mit einem Athleten macht. Also
das ist ein ganz entscheidender
ein Prozess gegen deinen Verband zu führen und währenddessen liegen die ja nicht auf der Couch oder betreiben Formaufbau etc. Nein, die konkurrieren ja dann auch weiter sportlich auf anderen Ebenen mit diesen Teams, wissen aber eigentlich, dass diese Abmeldungen Ja, klar, dieses Thema Diskriminierung haben wir jetzt mal im juristischen Sinne. Ich kenne das ja eigentlich eher aus dem Themenbereich des Rassismus, dass es eben eine Diskriminierung ist.
Ich weiß genau, was du meinst. Du meinst letztendlich, wir unterhalten uns so viel über Sportpsychologie. Was macht das eigentlich mit dir? Du bereitest dich in deiner Halle vor, du opferst, du bist diszipliniert, du sagst, andere Sachen fallen hinten weg. Ich bereite mich darauf vor. Ich habe sportlich eigentlich die Möglichkeit, das zu tun. Ich bin nicht verletzt, ich bin im Vollbesitz meiner Kräfte. Ich qualifiziere mich rein sportlich normalerweise eigentlich für das Turnier und dann werde ich abgemeldet. Genau. Und dann aber zu sagen, ich spiele unter gleichen Bedingungen oder ich trainiere unter gleichen Bedingungen zu Hause weiter und führe diesen Kampf.
Ja, das ist ja wie eine, wenn du 6 Turniere abgemeldet das ist das, wirst. Oder? Ja klar, das ja. ist es. Dann ist es ja nicht nur die 6 Turniere, wo du kein internationales Turnier spielen kannst, um Olympiapunkte zu bekommen, sondern du hast auch 6 Turniere lang keine internationalen Härtetests. Ja. Das ist wie eine Verletzungsphase,
also ich kann euch sagen, ohne aus dem Nähkästchen zu plaudern, erstmal habe ich sehr viele Athleten hier am Tisch gehabt oder woanders an Tischen, die drauf und dran waren, den Verband zu verklagen wegen aller möglichen Dinge. Ja, das war nicht nur Zulassungen oder eher sogar weniger. Und das waren sogar relativ großmäulige Spieler, die es dann doch nicht getan haben.
Du brauchst jetzt keine Namen.
Und diese beiden... Hut ab und deshalb habe ich die auch so in mein Herz geschlossen. Ich habe ja auch immer die übernommen, die vom Verband liegen gelassen wurden. Wenn man meine Teams, Fabi hat ja eingangs gefragt, so ein bisschen, wenn da einen roten Faden sucht, sind es ja alles Typen wie Jonas Schröder oder Tim Holler, die also ein bisschen aussortiert wurden, wo es ja immer ein Thema gab, ne, mit dem Verband, wie werden die gutiert, wie werden sie vielleicht weiterentwickelt, zu Turnieren geschickt, auch als es noch nicht die Zentralisierung gab. Und diese beiden hier haben einen so besonderen Charakter, was das Wegstecken dieser Dinge anbelangt. Natürlich, das Team um sie rum hat sehr viel Gutes dabei getan, also weit weniger ich kaum, ich habe den Anwalt genannt, da muss ich sagen, Hans Vogt hat super Arbeit geleistet, Katscha hat super Arbeit geleistet.
Thomas Katschmarek.
Stuhli, Martin Stuhlmeier.
Stuhlmann,
der Co-Trainer unter Hans Vogt, auch ist ja auch ein sehr gelassener und Gelassenheit ausstrahlender Typ. Das gehört natürlich dazu. Also ein Team braucht ein gutes Team hinten an. Und das, um deine Frage, Fabi, zu beantworten, war der Nährboden, das als Sportler psychisch wegzustecken. Ja, diese Abmeldungen und sagen, so, wir konzentrieren uns voll auf den Sport und das läuft irgendwie und wir haben einen super Sportanwalt, der ist sympathisch, der kämpft für uns, der ist richtig motiviert, hier dieses zu gewinnen und so kannst du das nur durchstehen und das ist ein Sonderfall. Ja, ich glaube nicht, dass es diesen Fall in der Beachvolleyball-Szene, wo ich mich sehr gut auskenne, noch ein zweites oder ein drittes Mal gibt.
Nein, vor allem, weil das letztendlich, wir haben es angesprochen, die erste Abmeldung erfolgte früh in der Saison 2019, bis dieses Urteil irgendwann mal gefällt wurde. Da gab es ja auch nochmal eine Verschiebung des Gerichtstermins wegen Corona. Das schwelte und du bist die ganze Zeit natürlich auch im Unklaren. Ich glaube, es geht mitnichten da rein um die 17.000 Euro. Ich meine, die können die Athleten sicherlich gut gebrauchen, die zugesprochen werden. Aber da habe ich auch oft dran gedacht, wie hart das ist. Und wenn wir diese Geschichte weiterspielen, also klar, ich hatte gerade mal das Thema hätte, wenn, was wäre da eventuell noch eingetreten, aber die Zeit ist ja nicht stehen geblieben. Dieses Team hat sich dann aufgesplittet, aus freien Gründen, zumindest habe ich das so wahrgenommen. Und jetzt kommt es so, dass Sinja ja mit einer jungen Athletin am Stützpunkt in Hamburg, der natürlich auch geführt mit betreut von einem Sportdirektor und eben den Bundestrainern, die ja dann auch die Personifizierung des Verbandes irgendwo sind, wechselt und die tatsächlich dann im Tagtäglichen sieht. Und da denke ich auch so, wow, diese Geschichte, die wird immer abstruser und härter auch.
Ja, das spricht doch gerade für Sinja.
Das spricht für sie, aber also sie hat diese Aufgabe geschultert, hat da auch Recht bekommen, zusammen natürlich mit Kim. Und jetzt wird sie dann aber ja, auch diese Revision, also den, ist Revision Berufung, der richtige Berufung, Begriff, Berufung des Verbandes dann noch dann erleben. Aber dann natürlich als Mitglied des Stützpunkts und eventuell auch als Nationalteam. Und das ja, denke ich.
Das aber wenn du in Berufung gehst, da musst du mich korrigieren, hast du noch nicht recht bekommen, oder?
Also sie haben ja erstinstanzlich recht bekommen.
Genau.
Die erste Instanz nennt man Landgericht, ja. ab 5.000 Euro Streitwert. Und dann gibt es die Berufung, das ist das Oberlandesgericht, da kann sich der Unterlegene, hier der Verband, ich sage jetzt mal im Volksmund, über das Urteil beschweren. Kann sagen, die Klage war nicht zulässig, außerdem ist sie falsch begründet, wir haben recht. Ja? Alle Argumente nochmal auf den Tisch. Begrenzt ist der Verband darin, wirklich neuen Vortrag zu bringen. Plötzlich das Kaninchen aus dem Hut zu zaubern, aber wir haben noch den und den Grund gehabt.
Also ich kann jetzt nicht sagen, es war übrigens nicht nur die Country Quota, sondern es war auch unser Trainer und Wissenschaftler, der das beurteilen konnte.
Das ist ein Mann von Ruf.
So, wenn das bestritten wird von dem Anwalt von Kim und Sinja, ist das verspäteter Vortrag. Denn den hätte man schon in erster Instanz bringen können. Ja, ist eine sehr gefährliche Situation. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat sich also erstmal primär nur mit diesem Streitstoff zu befassen, also mit dem Argument, wir konnten hier bei den neu gebildeten Teams hier nicht noch eine Country-Quota einführen, zu befassen und damit, was rechtlich das Landgericht Frankfurt aus diesem Argument gemacht hat, indem es mit ganz harten Worten auf einer halben Seite gesagt hat, liebe Leute vom Verband, das ist kein Argument. Ja? Und neuer Vortrag wird nur zugelassen, wenn der Gegner ihn einräumt. Was natürlich Paul Lamberts und auch Sinjan Kim nie machen würden, ja, dieses aus dem Hut gezaubert
haben. Welche Chancen hat die Berufung?
Also ich sehe das Urteil als ziemlich dicht an. Ja, ich sehe die Berufungschancen allenfalls so bei 20%. Sagt mal, man kann als Jurist, der da 35 Jahre seine Haut zum Markte getragen hat, bei solchen ja, Abwägungsvorgängen, Diskriminierung, ja oder nein, ist ein Abwägungsvorgang. Sind die Gründe triftig, sind die Gründe nicht triftig? Ne? 1921 GWB, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung, das ist hier die Norm, um die es geht, die Benachteiligung, ist natürlich eine Vorschrift, die eine Abwägung voraussetzt. Ist der triftige Grund da? Ja, das ist ähnlich wie bei einer Kündigung, ja, könnt ihr euch so vorstellen. Ne, wenn einer einen rausschmeißt, einen Mieter rausschmeißt oder einen Arbeitnehmer rausschmeißt, war der Grund triftig. Ja? So, da ist immer ein Restrisiko drin, auch in der zweiten Instanz. Aber überwiegendes Risiko sehe ich beim Verband.
Inwiefern könntest du jetzt noch mal ganz für uns Jurist Laien diesen Begriff der Gültigkeit dieses Urteils auch für andere Beachvolleyball-Teams mal erklären?
Weil gar keine Gültigkeit. Okay.
Das hat was mit der Feststellungsklage zu tun.
Ja, richtig? Das Urteil wirkt nur, wie wir Lateiner sagen, inter partes, zwischen den Parteien. Also Sinja und Kim einerseits und dem Verband andererseits. Ja?
So. Gelten Sinja und Kim da als Team oder als Individuen?
Als Team, weil sie ja als Team gemeldet haben, als Team abgemeldet wurden und als Team den Schaden erlitten haben.
Das
ja?
heißt, sie also sind eine, kein Team mehr? Also
eine GBR, ja gut, das wird ja eingefroren, die Vergangenheit, sie waren ein Team, haben diese Diskriminierung als Team erlitten.
Ich spiele darauf hin ab, dass das jetzt ja zum Beispiel Kim dort diskriminiert wurde im Team mit Sinja und jetzt ja zum Beispiel auch extern, so hört man extern des Stützpunktes, ein neues Team aufbaut mit Sandra Ettlinger und ihr ja das Gleiche widerfahren könnte. Könnte sie sich dann auf dieses Urteil berufen?
Sie kann natürlich nicht das Urteil einreichen und sagen, jetzt lasst mich mal zu, sie muss es wieder kämpfen, das Recht, und dann ist die Saison gelaufen. Sie könnte vielleicht versuchen, mit dem Urteil im Rücken, vor allem wenn es rechtskräftig wird, wenn es bestätigt wird vom Oberlandesgericht, könnte sie sagen, ich gehe mal zum Landgericht Frankfurt mit einer einstweiligen Verfügung, die ja binnen Tagen entschieden wird, mit diesem Urteil in der Hand, wenn der Verband die gleichen Fehler macht, sage ich jetzt mal kurz.
Wann entscheidet denn das Oberlandesgericht? Weißt du das zeitlich?
Das kann ich nicht sagen. Mein Tipp wird sein, so im Sommer.
Also ja. Wahrscheinlich spät.
Ja. Wir haben Corona, die Verhandlungen werden auch spärlicher, insbesondere jetzt in dieser Lockdown-Zeit, denke ich mal, so bis Ende Februar. Aber es wird ja auch geschrieben werden müssen, erstmal ausgiebig von beiden Seiten. Und dann haben wir so Juni.
Und was bedeutet es denn jetzt letztendlich für diese Nominierungshoheit des Verbandes? Also du weißt ja auch ein bisschen, wie der Stützpunkt aufgebaut ist. Dort ist mittlerweile viel Know-how rangezogen worden. Dieser ganze Stützpunktgedanke basiert natürlich auch darauf, dass dieses Know-how Athleten entwickeln kann. Würdest du das so sehen, dass das keinerlei Nominierungsthemen mehr von Sportdirektor und Bundestrainer dann erfolgen können?
Im Gegenteil, sie müssen sich, wie man so schön sagt, als alter Herr auf den Hosenboden setzen jetzt. Gut, Jürgen Wagner ist ja so alt wie ich, aber wenn ich an Niklas denke. Und das, was ich immer gesagt habe, auch schon Dr. Andreas Künkler als Sportdirektor, macht einen vernünftigen Kriterienkatalog mit sportlichen Kriterien, die auch nachprüfbar sind. Ja.
Wie könnten die denn lauten?
Also für mich ist das Ranking wichtig, für mich sind natürlich auch Tendenzen wichtig, dass man beispielsweise die letzten Spiele untereinander, wenn sie denn zustande kommen, ist natürlich immer Zufall, dass man die wertet. Ja?
Direkter Vergleich.
Der direkte Vergleich, genau.
So wie wir es in der Champions League im Fußball zum Beispiel auch haben, dass genau, wir sagen, nicht Hin- und Rückspiel, sondern dann direkter Vergleich.
Der Königsweg ist sicherlich sind sicherlich Ausscheidungsspiele. Ja, das muss man wirklich nicht vor jedem Turnier machen, da gebe ich dir recht, Julius. Das ist organisatorisch manchmal nicht zu schaffen, aber dass man sagt, vielleicht zwei- oder dreimal im Jahr, ich meine, das haben ja auch Tode Wickler mit Bergmann Harms, glaube ich, gemacht. Also bis hin dann im Trainingslager in Fuerte haben sie Country-Code, die haben, glaube ich, Best of Five oder irgendwas gespielt. Das war sehr deutlich für Tole Wickler, da glaube ich 5-0 oder so irgendwas. Aber das wurde auch veranstaltet bei diesen beiden Herren-Teams. Und das kann man doch in den Trainingsalltag integrieren. Ja, dann sagt man, kommt ihr Süddeutschen, kommt mal nach Hamburg. Ja,
kann man auf jeden Fall. Ist natürlich, wenn du sehr, sehr periodisch denkst, in der Trainingsplanung nicht immer reinpassend. Aber das ist ja interessant, dass dieses Urteil vorgibt, dass diese Diskriminierung höher zu werten ist, als letztendlich eine vielleicht sogar periodisch sinnvolle Ausrichtung auf einen Tag X. Das nehme ich nämlich mit, dass du das maximal nicht machen darfst.
Genau, also es ist schwierig, weil es hier nicht um Speerwurfweiten geht. Das war das Molitor-Urteil. Ja, das ist natürlich viel leichter zu messen, ja, wenn Athleten dann Einzelleistungen abgeben. Das ist halt ein Team. Die Teams kommen nicht immer dazu, gegeneinander zu battlen. Ja, es ist schwierig, das weiß ich auch, dass im Trainingsbetrieb das eher kontraproduktiv ist. Aber wenn es Richtung Turniere geht, dann beginnt ja, glaube ich, auch das Training, so wie ich das mitbekommen habe, das kannst du das vielleicht bestätigen, auch, sagen wir mal, wettkampfnäher zu sein. Und dann würde es ja reinpassen. Ja, so, dass man vielleicht auch von der körperlichen Belastung das noch etwas vom Turnier weglässt. Also, sagen wir mal, Dienstag reist man irgendwo hin und dass man das dann vielleicht Samstag macht oder Sonntag macht.
Oder dass du einfach auch weißt mittlerweile, so nach dem Motto, hey Leute, wir müssen diese Grundsatzfrage einmal hier klären. So ein bisschen so, wir müssen hier dieses Corona-Formular ausfüllen, hat keiner Bock drauf, aber es ist jetzt einfach mal wichtig, wir machen das und danach geht's dann weiter. Also, dass du das letztendlich auch sowohl als Team extern des Stützpunktes, aber auch am Stützpunkt, dass du weißt, pass mal auf, dann und dann spielen wir hier unsere Nominierungsspiele aus. Genau. Vielleicht sogar auch im weiten Vorlauf vor möglichen Turnieren, weil das wird ja auch, das Thema verfolgt uns ja auch in der aktuellen Konstellation. Es haben sich wieder neue Teams aufgesplittet, die kommen wieder mit neuen gemeinsamen Entry Points neu rein. Keiner weiß bisher, was mit Chantal Laboureur ist, aber da ist wieder eine große Durchmischung und es ist wieder die Frage, ist ja logisch, neues Team, wo stehen die? Und das musst du ja letztendlich wieder klären und vielleicht sogar zu einem Zeitpunkt, wo du jetzt unter Corona-Bedingungen noch gar nicht weißt, wann ist das nächste Turnier, weil es
relativ schnell gehen kann.
Gut, sag mal, jetzt hat es der Verband sicherlich schwer, mit unkalkulierten Zeitabschnitten und Zeitpunkten arbeiten zu müssen in so einer Präqualifikation. Aber sie muss auf jeden Fall sportlich sein, dann ist der Verband auch einigermaßen raus, weil dann ein nicht nachprüfbares Ermessen im Sportbereich des Verbandes besteht, da kann kein Gericht rein. Grätschen oder rein regieren. Es muss also ein sportliches Kriterium sein. Dann ist der Verband ziemlich frei von solchen juristischen Angriffen.
Weißt du, warum der Verband da in Berufung gegangen ist?
Ich habe gehört, dass die letztlich eine Seite der materiellen Begründung jetzt über die reine prozessuale Zulässigkeit mit dieser Schiedsgerichtsklausel ist das Urteil ja so auf 1,5 Seiten materiell, was die Diskriminierung anbelangt, begründet worden, dass dem Verband das zu dünn ist. Ich halte, wie ich eben gesagt habe, diese Worte, die der Richter gefunden hat, für sehr klar, krass und entschlossen. Ja, du hast es gelesen, ich will die Zuhörer jetzt nicht langweilen mit langen Zitaten. Das ist schon ein sehr entschiedener Sprachgebrauch, der da nicht könnte, möge, sollte, sondern richtig, da hatte keinerlei Vortrag und was weiß ich, also hat richtig entschlossen den, eine dunkelgelbe bis rote Karte gezeigt, was die Kriterien anbelangt, die hier vorgetragen wurden.
Gut, also ich nehme als Hausaufgabe mit, dass ich weiter überlege, welche weiteren Mannschaftssportarten eine ähnliche Struktur haben wie Beachvolleyball.
Sehr gut.
Sodass wir dann wissen, dass es für diese Verbände bei gleicher Vorgehensweise auch eng werden könnte, richtig?
Die Armen.
Prima, du, ich danke dir wie immer, normalerweise immer zu unseren Telefonaten oder wenn wir dann, du bist ja auch Riesling-Fan, das darf man ja hier auch mal sagen, mit Restsüße, ja, wenn wir mal wieder einen Spargelwein trinken, aber nee, das war wieder einfach sensationell, vielen Dank.
Ja, es war mir eine Freude auch, wie gesagt, ich höre eure Folgen sehr gerne. Ich höre sie im Auto, ich bin in 0,nix von A nach B, weil ich wegtauche in eure Gespräche im Rosengarten von Todd Rogers und so weiter. Also ihr macht das schon echt gut und ich hoffe, es ist eine never-ending story.
Ja. Das ist ein schönes Kompliment. Vielen Dank, dass wir kommen durften an euch da zu Hause oder wo auch immer, im Auto, in der Bahn, im Flugzeug, in welchem Flugmodus auch immer ihr euch gerade befindet. Vielen Dank, dass ihr die Kraft aufgebracht habt. Ich glaube, das war mal wieder nicht leichte Kost. Wir erzählen gerne von früher, also vor allen Dingen natürlich Julius und David auch, aber wir haben natürlich auch hin und wieder mal den journalistischen Anspruch und wollen auch Thematiken beackern, die natürlich die Sportart auf eine ganz besondere Art und Weise tangieren, wie zum Beispiel jetzt diese juristische Geschichte. Bleibt da draußen soweit natürlich A, Beachvolleyball interessiert, B, gesund, von mir ist auch gerne A, gesund und B, Beachvolleyball interessiert und natürlich freuen wir uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Das waren die Strandpunkte in diesem Fall von Ricardo Schmidt und natürlich auch von Julius Brink.
Und du warst auch dabei, Fabi. Macht's gut.
Ja. Ciao, ciao.
Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink.